Einen schönen Sonntagmittag hier bei Radioaktiv nachgefragt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Anton Posnack-Sommer und ich begrüße heute in der Sendung Herrn Weizmann, der seit dem 01.01. der Nachfolger von Alexander Remmel ist und damit der neue Geschäftsführer der Bückeberg GmbH. Herr Weizmann, was hat Sie so sehr am Bückeberg am Ende gereizt, dass Sie hier gelandet sind?
Ja genau, also ich bin 1990 in Bückeburg geboren. Phonetisch ja schon sehr ähnlich und eben hier auch aus der Region. Das heißt, ich kenne Hameln und die Umgebung sehr gut. Der klassische Sonntagsausflug führte in meiner Kindheit öfter hierher. Und natürlich habe ich dann auch als Bückeburger bzw. meine Eltern leben dann noch auch das Bückeberg-Thema viel verfolgt. Nach meinem Abitur in Bückeburg habe ich dann in Hannover Geschichte und Politikwissenschaften studiert bis 2017, bis zu meinem Masterabschluss und war danach dann vorrangig in Schleswig-Holstein an der Universität Flensburg aktiv und habe da alles möglich gemacht. Also ich war da wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsinstitut und wir haben eine Kontinuitätsstudie zum Nationalsozialismus gemacht. Wir haben einen Vortrag zum Uni-Jubiläum gehalten, also alles Mögliche und was wir da auch gemacht haben und das leitet dann eigentlich auch über auf den Bückeberg. Wir haben eine Ausstellung gemacht zur Neulandhalle. Das ist ein Gebäude an der Westküste in Schleswig-Holstein. In einem sogenannten Krog, also einem Stück Land, das dem Meer abgetrotzt wurde. Und das ist 1933 eingedeicht worden und im Anschluss besiedelt worden und war dann eine nationalsozialistische Mustersiedlung. Kurze Geschichte dazu, die Halle, die dann dort auch gebaut wurde, so als Gemeinschaftszentrum, Versammlungshalle, was auch immer, die wurde in der Nachkriegszeit bzw. in den 60er Jahren dann vom Kirchenkreis angekauft, da vor Ort. Die haben das eben so als Jugendzentrum, Ausflugszentrum, die haben da Schulungen gemacht, eben so als Tagungszentrum genutzt und als sich das irgendwann aus Renovierungsgründen nicht mehr rechnete, war die Frage, was soll jetzt nun mit der Halle passieren? Da rückte die in die Diskussion und am Ende haben wir rund um die Halle eine Outdoor-Außenausstellung gemacht, also auch in dem Fall sehr vergleichbar mit dem Bückeberg, die jederzeit zugänglich ist und die habe ich mit konzipiert und realisiert. Und ja, als meine Stelle jetzt oder meine Stelle wäre jetzt in diesem Sommer ausgelaufen, dementsprechend wäre es auch nötig gewesen, mich dann neu zu orientieren und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, so ab Januar diesen Jahres gucke ich dann mal, was es so gibt, bis ich zufällig auf die Ausschreibung hier gestoßen bin vom Bückeberg und die hat mich einfach deswegen überzeugt, weil der Vorteil am Bückeberg ist, das ist einfach jung, das ist neu, hier gibt es noch nicht so eingeschliffene Verfahren, sondern hier kann man noch ganz viel gestalten, ganz viel machen. Klar, die Ausstellung ist jetzt da, die will ich nicht umschmeißen und die kann ich auch nicht umschmeißen, aber so vieles, was drumherum ist, was so die Arbeit vor Ort angeht, was so Angebote angeht, da kann man eben noch ganz viel selber gestalten. Und das finde ich einfach wahnsinnig reizvoll.
Ich höre aber auch heraus, Ihr historischer Schwerpunkt war schon eigentlich auch immer Thema Nationalsozialismus.
Ja, das auf jeden Fall. Also das hat mich schon zu Schulzeiten irgendwie immer interessiert. Ich habe mich da intensiv mit beschäftigt. Auch im Studium immer da, wo es möglich war, den Themenschwerpunkt gewählt. Und was natürlich dann hier auch spannend ist am Bückeberg, sonst in den klassischen Gedenkstätten, da geht es ja vielfach aus gutem Grund um die Opfer des Nationalsozialismus. Was den Bückeberg so spannend und auch weitestgehend einzigartig macht, so viele Orte gibt es dazu nicht, ist, dass es eben nicht so ein klassischer Opferort ist, sondern dass das hier ein Ort ist, wo man mal eher darüber sprechen kann, was hat die Leute denn interessiert am Nationalsozialismus, was hat sie dafür begeistert, warum waren die Leute bereit mitzumachen?
Sie haben eben gerade erzählt, auch im Familienkontext und Schulzeiten hatten Sie dann irgendwie Berührungspunkte dazu. Was für Berührungspunkte hatten Sie tatsächlich mit dem Bückeberg, mit dem Emmertaler Berg?
Ja, mit dem Emmertaler Berg eigentlich so gar nichts. Also ich bin in Bückeburg zur Schule gegangen. Das ist ja nun überschaubar weit weg von dem Bückeberg hier. Den Bückeberg, den ich eigentlich kannte, ist der Bückeberg bei Obernkirchen, den man vor allem wegen den Sandsteinbrüchen kennt. Das war für mich der Bückeberg, den ich kannte. Und auch wenn ich einen jungen, engagierten Geschichtslehrer hatte, kam der Bückeberg und vor allem die Reichsernte-Dankfeste eigentlich in meiner Schulzeit so gar nicht vor. Das mag jetzt daran gelegen haben, dass das eben nicht eine Lehrkraft war, die hier ursprünglich aus der Region kam oder hier irgendwie in der Region studiert hatte, sondern die dann irgendwann beruflich hier gelandet war. Aber da kamen dann maximal so diese bekannten Propagandabilder vor, aber diesen Connex, das ist hier in der Region und das ist ganz dicht dran, den habe ich eigentlich erst im Studium gemacht, als es dann mal konkreter darum ging. Da gab es dann tatsächlich auch einen Dozenten, der sich mal mit dem Thema beschäftigt hat oder mit dem wir uns dann zusammen mit dem Thema beschäftigt haben. Das war natürlich weit vor der Ausstellung hier, so Anfang, Mitte der 2010er Jahre. Da waren wir dann in Hameln im Museum. Da gibt es ja auch in der Ausstellung einen Teilbereich, der eben dem Bückeberg gewidmet ist. Den haben wir uns angeguckt, darüber gesprochen. Und meine Berührungspunkte danach waren vorrangig über den, also haben Sie auch in der Einleitung gesagt, dieses ja durchaus streitbare Thema, das natürlich dann auch in der Bückeburger Regionalzeitung begleitet wurde, wo dann dieser Streit sichtbar war. Und auch als ich dann selber nicht mehr hier in der Region gelebt habe, sondern schon in Schleswig-Holstein, bekam ich dann via WhatsApp immer die neuesten Artikel zum Thema Bückeberg zugeschickt. Oder wenn ich dann mal bei meinen Eltern zu Besuch war, habe ich es in der Regionalzeitung dann weiterverfolgt. Und habe aber dann so das Projekt quasi aus der Ferne so ein bisschen mitbegleitet, als es dann eröffnet wurde. 2021 war ich dann logischerweise auch mal da, habe es mir angeguckt. Und das waren so meine Berührungspunkte vor der Tätigkeit hier, ganz konkret mit dem Bückeberg.
Das ist ja hier echt ein total schmerzhaftes Thema für viele irgendwie auch gewesen. Also schmerzhaft und auch sehr stark diskussionswürdig. Da ging es, das muss man wirklich so sagen, echt hoch und heiß her. Wie haben Sie diese Diskussion aus der Ferne wahrgenommen, beobachtet? Ich glaube, Sie können da, glaube ich, mit einer gewissen Distanz dann am Ende draufblicken, oder?
Genau, also das ist sicherlich der Vorteil. Ich komme hier nicht direkt aus Hameln oder der Umgebung. Also mich hat es dann so örtlich mit irgendwie familiärem Bezug nicht direkt betroffen. Ich war dann eben auch in den Diskussionen nicht vor Ort und ich war jetzt in diesem Prozess auch nicht involviert. Das ist sicherlich ein Vorteil, dass ich jetzt da so mit so ein bisschen Abstand drauf gucke und sage, manche Punkte kann ich verstehen, die da geäußert wurde, manche Sorgen. Das war ja dann auch in der Diskussion der Punkt, dass man eben Angst hatte davor, da fahren jetzt jeden Tag zig Busse durch Hagenosen oder durch Emmertal oder so. Dass man das nicht will, kann ich verstehen. Und dass man vielleicht auch erstmal Sorge hat, Mensch, was macht das denn jetzt, wenn dieser Ort wieder publik gemacht wird? Er war ja dann doch eher ein vergessener Ort. Zieht das dann bestimmte Leute an? Dass man solche Sorgen hat und dass man über solche Sorgen sprechen muss, kann ich verstehen. Andere Punkte wiederum kann ich nicht verstehen. Also natürlich aus meiner Profession heraus bin ich immer der Meinung, dass es solche Orte braucht. Und vor allem, wenn man sich anguckt, das ist eben einer der zentralen Orte in der sogenannten Friedenszeit des Dritten Reichs gewesen. Also man muss sich ja klar machen, hier hat ein Staatsakt stattgefunden, hier kamen Gäste aus dem Reich und aber auch darüber hinaus, also hier kamen Diplomaten. Es war eins der größten Einzelereignisse des Nationalsozialismus, also viele kennen ja die Nürnberger Parteitage so als Ereignis. Man muss sich klar machen, in der Spitzenfahrt oder beim größten Fest 1937 waren hier mehr Menschen als auf dem Reichsparteitag. Das ist also nicht irgendwas Regionales gewesen, sondern es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, was wichtig ist für unser Verständnis von nationalsozialistischer Propaganda und wie die Nationalsozialisten es geschafft haben, die Leute für sich zu gewinnen und wie dort Themen gesetzt wurden zum Beispiel. Und dementsprechend halte ich das für absolut essentiell, dass es diesen Ort jetzt gibt, um gerade über sowas zu sprechen. Und in Niedersachsen sind wir damit aktuell eben einzigartig, weil wir der einzige institutionelle Ort sind, wo wir über diese Seite des Nationalsozialismus sprechen können.
In der Diskussion ging es ja tatsächlich auch so ein bisschen darum, und das wurde zwar nie so ganz offen kommuniziert, aber mitunter spielte das dann auch irgendwie eine gewisse Rolle. Einige fanden, dass diese Schautafeln, wie sie ja jetzt dastehen und wo es ja dann auch Erläuterungen dazu gibt, die man sich erstmal auch selbst erschließen kann, auch gegebenenfalls ohne eine Führung, aber eine Führung natürlich immer besser ist, weil man da ja nochmal zusätzliche Hintergrundinfos bekommt, dass einige meinten, Mensch, das wäre doch am Ende dann sehr rudimentär und sehr dezent gehalten. Andere wiederum sagten, die Bedeutung, die Sie jetzt gerade auch hervorgehoben haben, das wird dem Ganzen, wie wir es gerade aufgezogen haben, erstmal gar nicht gerecht. Wie nehmen Sie das Ganze wahr? Sagen Sie, das hat eigentlich noch mehr Potenzial oder sagen Sie, erstmal klein anfangen, am Ende kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustieren?
Also Potenzial hat das auf jeden Fall. Das würde ich aber gar nicht so sehr auf die Machart der Ausstellung beziehen. Die ist ja ganz bewusst so gemacht, wie sie jetzt gemacht ist. Eben weil wir anders als zum Beispiel in Nürnberg, wo eben viel gebaut wurde aus Beton, aus Stein, wo wir mehr Hinterlassenschaften des Ganzen haben. Der Bückeberg ist ja auch in seiner Anlage für die Reichsintendantenfeste ganz bewusst so gemacht worden. Das sollte möglichst naturnah aussehen, deswegen wurde viel in Holz gebaut. Gerade mit Beton war man eben, den hat man da genutzt, wo man ihn brauchte, nämlich für die Fundamente und hat es dann möglichst mit Holz gebaut. Das heißt, was wir von diesem Reichsenterdankfest noch überhaben, ist das Gelände, was auf den ersten Blick sehr naturnah wirkt. Aber wenn man es sich genauer anguckt und so ein bisschen drauf rumläuft, dann fällt eben nicht nur dieser Mittelweg auf, der ja noch deutlich sichtbar ist, sondern es fällt einem auch irgendwie auf, selbst ohne Erläuterung, irgendwas ist mit diesem Gelände komisch, dass das so eine Badewannenform links und rechts von diesem Mittelweg jeweils hat. Und das soll ja weiter hervorstechen. Deswegen ist die Ausstellung so gemacht, wie sie gemacht wurde. Es soll möglichst naturnah sein, damit der Bückeberg eben diese Optik entfalten kann. Wenn man den jetzt vollgebaut hätte mit irgendwas, dann wäre das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und deswegen ist gerade der Bereich unterhalb des barrierearmen Zugangs oben so gestaltet, wie er gestaltet ist. Und da würde ich auch gar nicht dran rütteln wollen. Und dann ist es ja auch so, dass man eine Ausstellung einfach so konzipiert, dass Leute das in einer bestimmten Zeit schaffen. Also man möchte ja Leute, die da, und das passiert ja durchaus öfter mal, eher zufällig vorbeikommen, ja auch gar nicht so überfrachten. Sondern man möchte ihnen die Möglichkeit geben, dass die sich in einer gewissen Zeit, man sagt so in der Ausstellungsplanung, man plant immer so mit einer Stunde, dass die sich in so einer Stunde da durcharbeiten können, auch wenn sie dann alles lesen. Und natürlich kann man dann nicht alles vermitteln, das ist klar. Also da gibt es ja zu jedem Reichsenterdankfest könnte man über eine Stunde erzählen und hätte bei weitem noch nicht alles gesagt. Aber dafür gibt es ja eben Führungen, die wir ja auch so gestalten, dass sie eben auf Wunsch auch bestimmte Themen mehr in den Schwerpunkt setzen. Das ist auf jeden Fall soll auch so bleiben, wie es jetzt ist. Die Potenziale wiederum sehe ich dann eher darin, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir die Bildungsarbeit mehr ausbauen müssen, weil aktuell sind wir an dem Punkt, wo wir eben Schulklassen, die da hinkommen wollen oder eben auch außerschulischen Lerngruppen, die da hinkommen, seien es Jugendliche oder Erwachsene, die kommen, denen können wir eine Führung anbieten, eben wie ich gerade gesagt habe, wir können das thematisch ein bisschen zuschneiden, aber was wir nicht haben, ist eben weg von diesem Frontalunterricht, den so eine Führung ja dann unterm Strich eben auch ist, also in der Schule bemühen wir uns darum, wir machen weniger Frontalunterricht. Und wir machen es gerade noch. Aktuell sind wir da dran, das eben zu verbessern, um es eben für Schulen, das ist jetzt erstmal unsere erste Zielgruppe, attraktiver zu machen, eine Exkursion zum Bückeberg zu machen.
Eine Rolle dabei wird ja durchaus dann auch spielen, deswegen ist dann das, glaube ich, am Ende auch so die perfekte Überleitung. Ich kann mich daran erinnern, als wir hier bei uns auch im Sender die Diskussion zum Thema Bückeberg hier gemacht haben, wo wir einfach mal uns angeschaut haben, okay, was ist nach dieser ganzen Streitdiskussion am Ende noch von diesen ganzen Befürchtungen und auch der Kritik und allem drum und dran nochmal übrig geblieben. Das kann man übrigens auch in unserer Mediathek nochmal nachhören. Die Stundensendung dazu gibt es nach wie vor noch, war so ein bisschen auch das Thema, man möchte das Thema ehrenamtliche Gästeführung noch stärker ausbauen und forcieren. Das fällt jetzt in Ihren Zuständigkeitsbereich. Sie sind jetzt gerade dabei, sich Leute zu suchen oder sind auf der Suche nach Leuten, die bereit sind, ehrenamtlich dort zu unterstützen. Wie?
Genau. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche für das neue Programm der Volkshochschule ab Herbst, das wird gerade erarbeitet, die Angebote zu schreiben, beziehungsweise das Angebot in dem Fall. Wir möchten eine Ausbildung zu Guides, wollen wir das dann nennen, eben um im Kontext Nationalsozialismus den Begriff Führung zu vermeiden. Mhm. Wir möchten das eben anbieten, dass Leute eine gewisse Grundschulung bekommen, was verschiedene Themen angeht. Geschichte des Nationalsozialismus, Geschichte der Reichsenterdankfeste, Ausstellungsdesign und vor allem auch Vermittlungskompetenzen. Das ist eben an der Stelle ganz wichtig. Das wird dann im Programm der Volkshochschule noch genauer nachzulesen sein und dann auch über unsere eigene Homepage dann zu finden sein als Link. Und dann soll es ab nächstem Jahr losgehen, dass wir eben die Last der Führung, die im Moment eben einerseits bei mir liegen, andererseits zum Teil auch noch bei Bernhard Gelderblom so als Figur, die ja auch eng mit dem Bückeberg verknüpft ist und der eben auch die Ausstellung gemacht hat, dass wir das einfach ein bisschen breiter verteilen. Auch aus dem Ansatz heraus, dass wir ja sagen, wir wollen die Zahl der Führungen erhöhen, indem wir die Anzahl der Angebote erhöhen, um es für Schulen oder außerschulische Bildungsträger attraktiver zu machen. Und dann wird es nicht mehr gehen, dass das von zwei Leuten vielleicht irgendwie noch mit der Unterstützung von ein, zwei Freiwilligen noch leistbar ist. Also da werden wir Hilfe brauchen. Das heißt, wer da Interesse hat, kann sich sowieso jetzt gern schon mal melden oder auch das Programm der Volkshochschule dann für den Herbst im Auge behalten. Da wird es dann Termine geben. Das soll auch nicht so ausufernd werden. Wir wollen das so auf 8 bis 10 Termine beschränken. Und das Ganze endet dann mit einer kleinen Prüfung, so einer Probeführung und so ein bisschen Wissen abklopfen, einfach damit wir so ein bisschen Standardsicherungen haben und orientiert sich so ein bisschen an so einem gängigen Ausbildungsformat, wie es das in verschiedenen Gedenkstätten gibt, aber auch vergleichbar durchaus hier, wenn ich eine Ausbildung zum Gästeführer hier für Hameln mache.
Was müssen dann die Leute am Ende dann irgendwie mitbringen? Ein bestimmtes, also ich nehme mal ganz banales Beispiel, erstmal A, die Bereitschaft vor Leuten reden zu können, da keine Angst zu haben, muss auch ein spezielles historisches Wissen vorhanden sein. Was für Menschen suchen Sie denn dafür?
Genau, wichtig ist vor allem, dass man gerne, also ja doch gerne vor Gruppen spricht, dass man da eben vielleicht ein bisschen aufgeregt vorher ist, aber da jetzt grundsätzlich mal die Bereitschaft zu hat, die Bereitschaft auch sicherlich resilient zu sein in der Diskussion, die da möglicherweise mit Menschen aufkommt, das ist halt so ein Ding, das muss man einfach mitdenken, dass das durchaus vorkommen könnte. Auch wenn ich bisher eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht habe in den Gesprächen mit den Menschen vor Ort und auch bei Führung. Aber man muss es halt mitdenken und natürlich historisches Grundinteresse sollte vorhanden sein. So ein bisschen Basiswissen, Nationalsozialismus sollte man schon mitbringen. Klar, aber wir wollen natürlich auch die Themen dann nochmal ganz gezielt, was ist für einen Rundgang am Bückeberg, was ist da wichtig, das wird dann vermittelt. Also man muss jetzt kein abgeschlossenes Geschichtsstudium mitbringen oder verrentete Geschichtslehrerin sein, um hinterher am Bückeberg eine Führung durchzuführen. Und was auch so die Altersstruktur angeht, also wir freuen uns genauso über Schülerinnen, junge Studierende bis hin zum Rentner und der Rentnerin, die halt sagen, Mensch, ich kann mir das vorstellen, das jetzt ab und zu mal so zu machen. Das sind ja dann auch ganz unterschiedliche Dinge, die es da gibt, von einer offenen Führung, wo halt ganz verschiedene Personen hinkommen, bis hin zur 9., 10. Schulklasse, von einer Gesamtschule oder im Gymnasium oder wer auch immer dann so kommt. Also das sind ja dann ganz unterschiedliche Gruppen, auf die man da so trifft.
Das eine ist das Thema Gästeguides ausbilden, um die Ausstellung auf dem Bückeberg dementsprechend einordnen zu können. Das andere ist, was Sie ja gerade gesagt haben, weg auch von diesem Thema Frontalunterricht, sondern auch mehr ja ins selber erschließen, arbeiten, so wie ich es verstanden habe, ein etwas anderer pädagogischer Ansatz. Wie könnte das denn zukünftig laufen, ohne dass ich Sie jetzt da irgendwie zu sehr überfordere, weil Sie jetzt gerade noch frisch dabei sind und das auch noch irgendwie überarbeiten müssen? Aber gibt es da schon gewisse Ansätze? Was könnte man sich denn da ganz gut vorstellen?
Genau, wir haben dieses Jahr den großen Vorteil, dass die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, die eben einer mit unserer Finanzierer neben dem Landkreis Hameln-Pyrmont, die das in eine ganz vorbildliche Art und Weise eben hier tun, sind, dass die von der Politik im Rahmen der politischen Liste, für alle, die das nicht kennen, das ist quasi so eine Liste, die die Parteien aufschreiben, die sagen, wenn am Ende des Jahres aus bestimmten Gründen, aus bestimmten Töpfen Mittel über sind, dann sind das Ideen, die wir gerne realisieren wollen. Und jetzt war es am Ende des letzten Jahres so, als der Haushalt für 2024 beschlossen wurde, dass eben Mittel übrig waren, die dann der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten zugute gekommen sind. Das Geld kommt bei uns auch zum Teil an und darüber finanzieren wir jetzt bis Februar nächsten Jahres eine pädagogische Kraft, die dieser Tage schon angefangen hat, die ganz explizit dieses Thema bearbeiten wird, die Unterrichtsmaterialien erarbeiten wird, für verschieden lange Besucher, also wir denken dabei einmal an so einen Standardbesuch, so 2 Stunden, das ist ja jetzt das Format, was man eben auch mit so einer Führung hat, aber auch so Halbtags- und Ganztagsmodelle und das Ganze soll dann eben so laufen, dass es nicht so ist, dass es dann irgendwie 6 Stunden eine Führung gibt oder wir gucken dann noch einen Film, den ich dann kommentiere oder wer auch immer das dann macht, sondern dass eben Schülerinnen und Schüler und dann analog auch andere Gruppen, die diese Angebote nutzen, sich auch viel selber erschließen. Also es geht darum, dass es eine Einführung geben wird, dann einen selbst erarbeiteten Teil, der wird dann aber nochmal abgerundet mit einem Angebot, wie man dann hinterher rausgeht. Und unser Anspruch ist auch schon so, dass wir Lehrkräften, die das dann in der Schule umsetzen wollen, eben auch Material mitliefern, wie kann man eine vorbereitende Stunde für diesen Besuch am Bückeberg machen und wie kann man auch eine nachbereitende Stunde machen, damit man eben ein Angebot hat, wie man das für Lehrkräfte, die eben verschiedene Dinge eben in ihrem Berufsalltag zu tun haben, damit man es denen so leicht wie möglich macht, diesen Besuch am Bückeberg hier gut einzupassen in ihren Lehrplan und ihre Reihenplanung für das Segment Nationalsozialismus, wo wir dann drin vorkommen.
Und dieses Konzept soll dann auch teilweise durch Gästeguides irgendwie realisiert werden?
Genau. Also unsere Erwartung und Hoffnung ist natürlich, dass sich die Zahl der Schulbesuche dann durchaus nochmal mehr steigert. Und wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo ich das gerade noch so mache. Man muss sich ja jetzt vorstellen, zu meinen Aufgaben gehört eben nicht nur die Gästeführung am Bückeberg, sondern, das verrät dieser Titel Geschäftsführer ja auch schon, ich habe halt auch noch mit dem ganzen Verwaltungsteil zu tun. Ich bin da eben Einzelkämpfer aktuell noch auf der Position, beziehungsweise jetzt unterstützt durch die pädagogische Kraft, die wir dazu gewonnen haben für ein Jahr. Aber wenn sich die Zahl der Besuche jetzt erhöht, dann werde ich das auf jeden Fall nicht mehr alleine schaffen und das kann auch Herr Gelderblom dann nicht auffangen. Sondern das wird dann nur gehen dadurch, dass wir Unterstützung finden durch Leute, die Lust haben, das ehrenamtlich zu machen. Natürlich, und das möchte ich an der Stelle noch direkt dazu sagen, auf Honorarbasis. Also die Leute bekommen auch ein bisschen Geld dafür. Das soll niemand nur aus Lust und Laune machen, sondern das vielleicht auch noch als kleiner Anreiz dazu. Also auf Honorarbasis sollen die Leute dann eben auch diese Angebote betreuen.
Wie groß ist denn das Interesse, was Sie wahrnehmen am Thema Bückeberg?
Das ist schon sehr groß. Also wir merken ganz viel auch, oder ich merke das jetzt so in der Verwaltung, in Anführungszeichen gesprochen. Mich rufen viele Leute an, die sagen, Mensch, ich habe in dem und dem Kontext, ich war mal bei einer öffentlichen Führung oder ich war mal mit meinem Verein, mit meiner Gewerkschaft, mit meiner Partei mal da. Ich fand das so toll. Ich habe mir das jetzt nochmal überlegt für eine andere Gruppe, die das machen wollen. Wir haben Schulen, die uns anfragen. Zum Teil waren die schon da, zum Teil haben die das jetzt auch nochmal auf einem anderen Wege mitbekommen, dass die sagen, hey, das ist eine gute Möglichkeit, zum Bückeberg zu fahren. Und wir haben durchaus auch Leute, die sagen, ich habe das im letzten Jahr schon für meine Gruppe angeboten, für, weiß ich nicht, meine Kirchengemeinde. Das kam gut an, wir wollen das dieses Jahr noch wieder anbieten. Also aktuell sind wir zufrieden mit dem Besucheraufkommen, was da ist oder mit den angefragten Führungen. Noch sind wir in dem Bereich, wo sich das eben in der aktuellen Personenkonstellation ganz gut handeln lässt. Aber wir merken, wir rangieren da schon so an der oberen Grenze. Das sind dann übers Jahr verteilt so 70 bis 100 Führungen, die wir eben auch machen. Abseits von, man ist am Bückeberg, also das muss man ja immer auch noch dazu sagen, wenn man am Bückeberg ist, man trifft ja in der Regel auch immer irgendwen an. Und auch da ergeben sich halt Gespräche, die dann keine Führung sind, die dann aber schon durchaus auch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern können.
Ich fand diesen einen Aspekt oder diesen einen Punkt gerade irgendwie spannend, weil da habe ich mich total wiedergefunden. Sie haben gerade gesagt, Sie sind in Bückeburg zur Schule gegangen, ich selber in Rinteln, auch geografisch nicht weit voneinander entfernt, auch hier alles um die Ecke aus dem Schaumburger Landkreis nebenan. Und ich habe tatsächlich erst bewusst von diesem historischen Ort durch die Arbeit im Radio etwas mitbekommen. Und vorher war mir das gar nicht klar und hat mir dann auch so ein bisschen im Nachgang die Frage gestellt, warum war das Thema damals wirklich so, ich sag mal, klein gehalten, vereinzelt? Hat es hier tatsächlich einige Menschen im Landkreis Hameln-Pyrmont gegeben, die das auch in ihrem Unterricht auch sehr rudimentär angeboten haben und zumindest mal darüber gesprochen haben, aber in einer breiten Masse war das doch vielen unbekannt. Kann man sich das aus heutiger Sicht so ein bisschen auch erklären, warum das so war?
Ja, das ist ja was man ganz oft in Diskussionen wahrnimmt. Natürlich logischerweise eher an so Tatorten, also ne, um die großen Konzentrationslager, so wie Bergen-Belsen. Da konnte man halt kein Geheimnis machen, eben weil es auch die Nachkriegsprozesse gab. Aber wenn man sich das so anguckt, so das klassische Konzentrationsaußenlager, also wenn man jetzt nochmal aus der Nachbarschaft des Schaumburgischen nimmt, in Porta Westfalica, da gab es einerseits ein Arbeitserziehungslager und da gab es andererseits diese Stollenanlage, die jetzt ja auch wieder geöffnet wird. Auch ja so ein Thema, was dann lange vergessen wurde. Da kann man sich's vielleicht noch eher erklären, es ist eben einfach ein wahnsinnig unschönes Relikt der Vergangenheit. Das sind Orte der Verbrechen, ganz eindeutig. Jetzt ist der Bückeberg ja so ein Ort, der auf den ersten Blick zumindest mal ohne diese Verbrechen auskommt. Also da gab es keine Zwangsarbeit vor Ort, sondern die Leute, die da gearbeitet haben, haben das im Rahmen des Reichsarbeitsdienst gemacht oder waren halt Firmen, die da waren. Die Leute, die da hingekommen sind, haben das weitestgehend freiwillig gemacht. Also eigentlich so ein Ort auf den ersten Blick ohne Verbrechen. Aber es ist natürlich trotzdem ein Ort, der an die nationalsozialistische Vergangenheit erinnert und der ja auch daran erinnert, wo das Ganze hingeführt hat. Das ist ja ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigen wollte und gerade die, sagen wir mal, die ersten Jahrzehnte nach dem Krieg sind ja auch davon geprägt gewesen, dass man ganz explizit sich nicht mehr mit dieser Zeit beschäftigen wollte. Und da ist es natürlich so ein Ort wie der Bückeberg erinnert da dran. Dann war es natürlich so, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es gibt de facto keine baulichen Hinterlassenschaften. Also wir haben oben diese Fundamente der Ehrentribüne, mhm, die halt noch sichtbar waren, die dann auch irgendwann überpflanzt wurden, damit sie das gerade nicht mehr sind. Und lädt dann natürlich auch dazu ein, dass man das nicht mehr sieht. Die Fläche ist danach wieder genutzt worden, wie sie auch davor genutzt wurde, nämlich zur Beweidung. Und man wollte sich einfach nicht mehr mit dem Thema beschäftigen, was ich so aus meiner ganz persönlichen Perspektive immer nicht verstehen kann, weil die Menschen, die da heute wohnen, die betrifft das ja nicht mehr. Also die haben ja mit diesem Fest, das da stattgefunden hat, nichts zu tun gehabt. Und man kann, denke ich, auch niemandem vorwerfen, an diesem Fest damals teilgenommen zu haben, sondern die Leute sind da hingegangen, die waren vielleicht auch überzeugt von der Ideologie, und wir können jetzt aus unserer Perspektive heute sagen, ja, aber ihr hättet doch sehen müssen, was das für eine ausgrenzende und menschenfeindliche Ideologie ist. Wir sehen aber ja auf der ganzen Welt immer und immer wieder Beispiele, wo sich Leute so einer menschenverachtenden Ideologie grundsätzlich erstmal verschreiben. Mhm. Also es ist einfach ganz lange eine Frage von Ignorieren, und das ändert aber ja nichts daran, dass diese Orte da sind. Und nur weil da heute eine Ausstellung ist, möchte ja auch niemand mit dem Finger auf Hagen-Osen oder Emmertal oder was auch immer zeigen und sagen, hier war aber dieser und dieser Ort oder hier hat das stattgefunden, eben in diesem Fall die Reichserntedankfeste. Das ist jetzt was, wo ihr irgendwie drunter zu leiden habt, sondern das ist halt ein Ort, der ist da. Und aus dem muss man Menschen heute keinen Vorwurf machen.
Ich habe vor kurzem erst beim Seppen eine englische Dokumentation gefunden, bei der, und das habe ich dann im Nachgang auch immer wieder festgestellt, teilweise tatsächlich Bildmaterial, was ich irgendwie am Rande mitbekommen habe oder kenne, definitiv vom Bückeberg stammt, aber man bei der Recherche irgendwie feststellte, das Material ist da und man konnte es sehr deutlich dann hinter der NS-Zeit zuordnen, aber vielen Leuten war tatsächlich auch international nicht klar, wo kommt das Material denn eigentlich her. Das waberte quasi irgendwie, das war irgendwie, ich würde es mal so wirklich behaupten, wie so eine Art Symbolbild für viele Sachen. Wie ist denn die internationale Wahrnehmung des Bückebergs? Kann man das schon irgendwie klassifizieren? Ich habe tatsächlich von einer Anwohnerin mal mitbekommen, die sagte in einem anderen Rahmen, ja, bei uns rufen tatsächlich Leute aus dem Ausland ein und fragen uns nach der Führerline, also nach der Führerlinie, die dort oben entlang ist. Ne? Wie ist die internationale Wahrnehmung des Bückebergs?
Ich glaube, die ist schon vergleichbar mit der deutschen. Das ist irgendwie weitestgehend untergegangen. Also es verschwindet halt viel einfach hinter Nürnberg, was so das einfach das Symbolfest der Nationalsozialisten ist. Wie gesagt, auch einfach dadurch bedingt, dass es da viel bauliche Hinterlassenschaft gibt, die einfach dauerhaft daran erinnert, was da war. Mhm. Wenn man mal da gewesen war, man kann sich dem Ganzen ja auch nicht so richtig entziehen. Wenn da zum Teil diese fertiggestellten Sachen sind, aber auch diese dann so halbfertigen, die an diesen Größenwahn erinnern. Und der Bückeberg ist so ein bisschen in der Erinnerung verschwunden. Aber wir haben jetzt zum Beispiel über die Sammlung, die Bernhard Gelderblom eben zu ganz vielen Sachen zum Bückeberg angelegt hat, auch mit dem Holocaust Memorial in den USA zu tun, die schon durchaus auch Interesse an Materialien zum Bückeberg haben, für die das eben auch ein wichtiges Thema wird. Und aber dass sowas wie der Bückeberg so ein bisschen auch forschungsmäßig, also was jetzt die historische Forschung angeht, in den Hintergrund verschwunden ist, liegt, glaube ich, auch grundsätzlich daran, wie man forschungsmäßig mit dem Thema Nationalsozialismus umgegangen ist. Am Anfang ging es darum, irgendwie Verführung, wie sind die Deutschen verführt worden? Da hätte der Bückeberg vielleicht noch ganz gut reingepasst. Und dann ging es doch sehr lange einfach, oder im vorderen Fokus eher um die Opfer des Nationalsozialismus, diese Menschheitsverbrechen, die da begangen wurden. Da standen erstmal die Opfergruppen im Vordergrund, sicherlich auch aus gutem Grund. Und jetzt merken wir so ein bisschen, es geht dann auch eher mal wieder mehr darum, wie konnte es dazu kommen? Wie hat man die Menschen dafür begeistert, daran teilzunehmen? Was waren die Wirkmechanismen, die dahinter stecken? Und das kann man sowohl in Deutschland als auch im Ausland dann beobachten in den Forschungstrends.
Und das ist etwas, was jetzt tatsächlich so im Entstehen ist, wo die Forschungsarbeit sich jetzt dahingehend jetzt weiterentwickelt.
Naja, zumindest was den Bückeberg angeht, merkt man, das Thema wird dann hoffentlich noch mehr in den Fokus genommen, dass man eben darüber spricht, was für eine nationale Tragweite, also man muss sich ja auch vorstellen, war ja auch ein Staatsakt. Also es war ja jetzt nicht nur irgendwie eine reine Parteifeier, sondern es war ein offizieller Staatsakt des Deutschen Reichs. Mit, das sieht man auf Fotos dann auch immer brav Protokollführern, weil es ist ja ein Staatsakt, der muss ja protokolliert werden. Genau, und da ist natürlich auch unsere Hoffnung, dass auch der Bückeberg wieder mehr in den Fokus gerät oder überhaupt mal stärker in den Fokus gerät.
Ja, sagt Jan Weizmann. Vielen Dank, dass Sie heute Gast in unserer Sendung Radioaktiv nachgefragt gewesen sind und uns zum Thema Bückeberg hier auf dem Laufenden gehalten haben. Eine Frage habe ich dann nochmal zum Schluss. Wie kann man Sie denn am besten kontaktieren, wenn man jetzt nochmal auf den Punkt Geiz nochmal zu sprechen kommen möchte? Wenn der ein oder andere jetzt feststellt, Mensch, das ist ein wahnsinnig spannendes Feld und ich kann mir durchaus vorstellen, ich habe Zeit und ich habe Lust und ich habe auch vielleicht irgendwie die Basics dazu. Wie kann man Sie am Ende kontaktieren, um ja vielleicht da beim Thema Geiz die Masse hinzubekommen?
Genau, man findet uns oder mich und den gesamten Bückeberg am einfachsten auf unserer Homepage www.bückeberg mit UE natürlich im Internet, bückeberg-ggmbh.de. Da finden sich alle Informationen, sowohl dazu, wie kann ich jetzt Guide da am Bückeberg werden, wie kann ich eine Führung buchen, wenn ich das möchte, und eben auch Informationen zur öffentlichen Führung. Die finden immer am dritten Samstag des Monats statt, was ja passenderweise heute ist. Also wer die Sendung jetzt heute live im Radio hört, hat um 15 Uhr am Zugang Süd noch die Möglichkeit, an der öffentlichen Führung teilzunehmen. Alle Informationen dazu auch auf unserer Homepage.
Vielen Dank und viel Erfolg für die weitere Arbeit.
Vielen Dank.
Radioaktiv. Nachgefragt.